Herzlich willkommen bei Ratio, in der Sendereihe Der Mensch als Weg zu Gott. Mein Name ist Christina Hartmann und ich begrüße ganz herzlich Professor Splett. Professor Splett ist Professor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Frankfurt St. Georgen und er lehrt an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in München. Heute unser Thema Freiheit und Wahrheitsanspruch. Professor Splett, ist denn der Mensch überhaupt frei?
Ja, das ist eines der Probleme der Neuzeit. Alle Welt schreit Freiheit, Freiheit, bürgerliche Freiheiten, wirtschaftliche Freiheiten, politische Freiheiten. Und dann kommen die Wissenschaftler und sagen uns, der Mensch sei gar nicht frei. Wir seien festgelegt durch unsere Gene, durch unsere Erfahrungen. Die Naturgesetze bestimmen uns durch und durch. Und vielleicht sollte man auch als erstes sagen, Freiheit zwingend beweisen kann man nicht, wäre auch paradox. Ausgerechnet Freiheit zwingend beweisen zu sollen. Woher kommt die Bestreitung? Ich glaube, einer der Punkte ist der, wenn man so auch zurückdenkt, überlegen Sie auch mal, wenn Sie Diskussionen über Freiheit geführt haben, es gibt genug Situationen, wo wir nicht frei sind. Einer meiner Lehrer hat gesagt, man tut überhaupt nur eine freie Tat im Leben und das ist dann, wenn man gehatet wird. Aber es gibt Grenzen der Freiheit. Freiheit, absolute Freiheit gibt es natürlich nicht. Ich finde, man kann das von der deutschen Sprache her deutlich machen. Wir haben zwei Nachsilben, los und frei. Ein Mensch ohne Kopf nennt man nicht kopffrei, sondern kopflos. Ein Toter ist nicht fieberfrei, obwohl er kein Fieber hat, sondern den Menschen nennt man kopflos, weil er eigentlich einen Kopf haben sollte. Und fieberfrei ist jemand, dessen Temperatur sich in diesem schmalen Raum zwischen 36 und 37 Grad bewegt. Das heißt, Freiheit hat immer etwas mit Einschränkungen zu tun. Sie liegt in einem bestimmten Feld. Und dann ist es leicht, auf Dinge hinzuweisen, wo man nicht frei ist. Was man aber auf jeden Fall gleich sagen kann, ist, wer Freiheit schlechterdings leugnen würde, wie soll man mit dem diskutieren? Wenn das, was jemand sagt, aus ihm herausfließt, wie der weiße Saft aus dem Gummibaum, soll ich das diskutieren? Das nehme ich zur Kenntnis. Aber nicht mehr. Wenn wir miteinander reden wollen, müssen wir beieinander ein Mindestmaß an Freiheit voraussetzen. Und das, glaube ich, reicht mal für einen ersten Schritt.
Wie Sie richtig verstanden, der Mensch ist also frei, aber hat immer noch die Wahl. Wie verhält sich das?
Ja, eben, Wahlfreiheit, sagt man so, Willensfreiheit oder Wahlfreiheit. Es wird also behauptet, ich habe die Möglichkeit, dieses zu sagen oder jenes oder auch gar nichts zu sagen. Wenn ich das sagen muss, was ich sage, mag es ja richtig sein, aber man kann es nicht diskutieren. Das ist wie eine Uhr, die steht. Die zeigt zweimal am Tag die richtige Zeit. Nur weiß man nicht wann. Manche Leute ziehen ja solche Uhren vor, weil richtig gehende die Zeit nie richtig zeigen. Aber bei einer stehenden Uhr ist eben die Frage, wann ist es so? Und so hier auch. Ich habe also die Wahl, etwas zu sagen oder nicht zu sagen, dies oder jenes. Die Wahl. Nun sagt man ja, Qual der Wahl. Was heißt denn, ich kann wählen? Ich kann also dieses wählen und lasse dafür ein anderes liegen. Ich glaube, dass das auch wieder nochmal einer der Gründe ist, warum Leute lieber sagen, wir sind gar nicht frei, sondern ich tue eben irgendwas, wie es kommt. Denn wenn ich mich entscheiden muss aus der Fülle der Möglichkeiten, die erstmal da ist, möglich ist immer das eine und das andere. Wirklich kann immer nur werden das eine oder das andere. Und darum ist die Wirklichkeit immer ärmer als die Möglichkeit. Und von dort her kann man verstehen, dass Leute sagen, ich bleibe lieber in der Möglichkeit, ich lege mich nicht fest. Ob nun in der Lebenswahl, in der Partnerwahl, der Berufswahl. Besser, man bleibt in den Möglichkeiten, dann hat man noch alle Optionen offen, wie die Leute so sagen. Nur wenn man das ganze Leben macht, dann hat man überhaupt nicht gelebt. Man ist in der Möglichkeit geblieben und ist nie wirklich geworden. Ein Bild dafür, so aus der Literatur, ist der Geizige, der das Geld, was ja Möglichkeit bedeutet, zu diesem oder jenem, nicht in der Lage ist, umzutauschen in die Wirklichkeit Brot und dann über seinen Schätzen verhungert. Das ist einer dieser Möglichkeiten, wie man umgehen kann. Und ich glaube, wie wir alle in Gefahr sind, mit unserer Freiheit umzugehen, sie immer aufzusparen und sie immer offen zu halten, bis es nicht mehr weitergeht.
Aber es ist ja auch nicht leicht, sich für eine Sache zu entscheiden.
Eben, wie soll man das tatsächlich, weil für alles etwas dafür spricht oder dagegen spricht? Jetzt denke ich, gibt es noch einen zweiten Ausweg, dass man sagt, gut, ich entscheide mich zwar, aber für nichts wirklich so ganz, gerade aus dem Grund, weil alles etwas für und gegen sich hat. Ich wähle also etwas nur als Stufe zu etwas Neuem. Alles, was ich nehme, verwandle ich wieder in Möglichkeit. Man hat auch da aus der Antike ein Bild für dieses Gold. Also wenn der Geizige über seinem Gold sitzt und es nicht in Brot umtauschen will, gibt es den Mythos von dem König Midas, alles, was der anrührte, wurde zu Gold. Wenn der ein Stück Brot essen wollte, wurde es zu Gold. Und wieder verhungert man über den Dingen und sagt man, das ist ein Mythos, wo kommt das im Leben vor? Ich meine, es kommt im Leben sehr oft vor. Zum Beispiel auf Partys. Jemand gibt einem die Hand und währenddessen guckt er schon über die Schulter nach der nächsten Kontaktadresse. Der hat an diesem Abend haufenweise Kontakte geknüpft und ist niemandem wirklich begegnet. Ich finde das auch eine Gefahr von Lehrern, Professoren, Geistlichen, nicht eine Erfahrung an sich selber heranzulassen, sondern gleich zu denken, wie kann ich das benutzen für den nächsten Aufsatz oder für die nächste Predigt oder für die nächste Meditation, die ich irgendwem zu geben habe. Das heißt, ich lasse Dinge nicht an mich heran, sondern benutze sie nur als Stufe und als Mittel zu etwas hin. Und wieder wird es so sein, dass man dabei die Wirklichkeit verfehlt. Niemals ist es ernst und immer nur etwas im Blick auf, im Blick auf, im Blick auf. Und dann ist das Leben rum und man ist bei den Stufen geblieben und an nichts hingekommen. Ja, was jetzt? Ausweg offenbar, und wiederum sehe ich hier einen Grund, warum man sagt, wir sind vielleicht gar nicht frei. Nehmen wir uns zurück auf unsere sogenannten Primärbedürfnisse. Da muss ich nicht entscheiden, die melden sich von selber. Hunger, Durst, Schlafbedürfnis, sexuelle Bedürfnisse. Sie melden sich und der Mensch sagt, denen folge ich. Dann bin ich diese Last der Freiheit los. Nur sind wir das? Sind wir solche Wesen, die wie die Tiere einfach so leben und ihren Bedürfnissen folgen? Oder hängt nicht gerade alles daran, dass wir wirklich frei sind? Wie könnte es zum Beispiel Freundschaft geben ohne Freiheit? Wie könnte es die Möglichkeit geben, einem anderen dankbar zu sein, wenn der ja nur so handelt, wie er muss? Wenn das nur seine Bedürfnisse sind, denen er entspricht? Und was gäbe es für ein Glück, wenn es keine Dankbarkeit gäbe? Ich glaube, da müssen wir sowieso in anderen Zusammenhängen noch davon reden. Aber von dort her taucht dann die Frage auf, soll ich wirklich Freiheit als Wahl denken? Und da wäre eben mein Vorschlag zu sagen, denken wir doch Freiheit statt als Wahl, als Entscheidung. Zunächst wird man sagen, das ist dasselbe. Es war, ich muss mich hier behelfen mit Ausdrücken. Ich möchte so sagen, Wahl heißt die Auswahlsituation. Ich habe mehrere Dinge vor mir, so und so viele Sorten Brot im Supermarkt und wähle mir das eine oder das andere. Und mit Entscheidung meine ich, nicht ich habe die Wahl zwischen verschiedenen Gütern und Möglichkeiten, sondern mich trifft eine Frage, ein Anspruch und ich habe darauf zu antworten, ja oder nein. Das meine ich mit Entscheidung. Das ist eine ganz andere Situation. Nicht mehr bin ich souverän und kann wählen und mir aussuchen, sondern ich werde angefragt, mich trifft ein Anruf, mich spricht etwas oder jemand an, finde ich auch ein schönes Wort in der deutschen Sprache, ansprechen ist ein Gesicht, eine Blume, eine Landschaft. Ein sittlicher Anspruch kann mich treffen, bis hin zum prophetischen Anspruch, wen kann ich senden? Und sagt der Prophet, sende mich, hier bin ich. Auf all diesen Stufen erscheint dieses Ich werde angeredet und habe zu antworten. Sollte man sagen, das ist aber einigermaßen erbärmlich, wenn das die ganze Freiheit ist, dass ich nur die Möglichkeit habe, Ja oder Nein zu sagen vor einer Situation. Ich habe die Welt nicht eingerichtet, mir scheint es so zu sein. Ich glaube, dass ich auf der Ebene der Wahl, des Aussuchenkönnens, früher oder später feststellen kann, dass es da mit der Freiheit doch nicht so weit her ist. Wenn man mich lang genug auf die Couch legt, kriegt man schon raus, warum ich eher das eine wähle als das andere. Aber wenn ich herausgefragt und herausgefordert werde auf dieses Ja oder Nein, dann entdecke ich überhaupt erst meine Freiheit. So hat es der Philosoph Kant gesagt. Er hat gesagt, erfahren tun wir nicht unsere Freiheit. Was wir erfahren, sind Spontanitäten, dass in mir was anfängt. Aber spontan ist jeder Dackel. Der ist recht, nicht? Der läuft da los und man ruft ihn und entweder er kommt oder er kommt nicht. Spontan.
Wie passiert das konkret? Ich stehe im Supermarkt vor den Brotsorten von mir aus und der Anspruch trifft mich oder ist das
ich glaube, dass es hier tatsächlich offen ist. Wir haben Felder, wo wir die Wahl haben und wo ich deswegen auch nicht diskutieren will, wie frei ich dabei bin. Warum ich die eine Brotsorte mehr vorziehe als die andere, was da an Kindheitserfahrungen drinstecken mag, das überlasse ich gern dem Psychologen. Aber schon, wenn mich jemand zum Beispiel auf dem Weg nach dem Bahnhof fragt, geht durch die Stadt und sagt, wie komme ich zum Bahnhof? Das soll ich doch jetzt nicht wählen und mir überlegen, zum Beispiel unter der Kategorie Selbstverwirklichung. Singe ich das jetzt? Tanze ich das? Mache ich eine Pantomime? Sage ich das auf Englisch, Französisch? Nein, ich soll nur schlicht sagen, zweite Straße rechts und dann links. Ich bin froh, dass ich dem helfen kann. Der ist froh, dass ihm geholfen ist und die Sache ist okay. Und hier steckt unmittelbar drin nicht, du sollst nicht lügen oder sag die Wahrheit, sondern unmittelbar ist mir deutlich, der Mensch fragt mich und natürlich schicke ich den nicht in die Gegenrichtung. Sondern, dass ich hier antworten soll, jetzt etwas pathetisch gesagt, auf diese Situation, ich bin angefragt und dann gucke ich mich um, ist niemand anders da, ich bin gemeint, also soll ich antworten und nach bestem Wissen und Gewissen. Schon in einer so banalen Situation, meine ich, sei sie durchaus besser beschrieben als eine Situation der Entscheidung, die ja einfach abläuft. In so einfachen Fällen zum Glück ja auch unkompliziert. Deswegen rechnen wir auch nicht damit, dass uns jemand da betrügt. Für den steht nichts auf dem Spiel, warum soll er uns falsch schicken? Außer im Rheinland ist mir schon begegnet, die wollen dann jemanden nicht kränken, dass sie es nicht wissen. Dann schicken sie einen lieber in die falsche Richtung, als dass sie gar nichts sagen. Das habe ich schon erlebt. Aber sonst normalerweise kriegt man die Antwort, die man will auf der Stufe. Aber eben in dieser Reihung, ich bin herausgefordert und habe dann auch nicht in dem Sinn die Wahl zwischen dem Richtigen und dem Falschen. Wenn ich das Falsche wähle, zerstöre ich mich eigentlich selber. Das ist kein positiver Gewinn, der dabei herausspringt. Und entweder ich sage, wie es richtig ist und tue das, oder ich bin nicht in mir zu Hause, es stimmt nicht, es geht nicht.
Solche Dinge wie Freiheit und Wahrheit sind dann ganz alltägliche Dinge. Das ist nicht irgendwas, was Großartiges, was die Philosophen sich nur ausdenken, sondern ganz konkret auf der Straße in meinem Alltag.
Daran läge mir, das zu sagen, dass man das dann auch noch mal grundsätzlich erörtern kann. Wir haben zum Beispiel im Deutschen die wunderschöne Redewendung, der Wahrheit die Ehre geben. Da kann man ja fragen, was ist damit gemeint? Sicher nicht die Eigenschaft von Sätzen. Der Satz 2 mal 2 ist 4 hat keine Ehre. Was soll das? Nicht? Also dass hier so eine Dimension hineinkommt, dass man sagen kann, ich gebe der Wahrheit die Ehre. Bis hin zum Zeugnis für die Wahrheit, dass jemand sein Leben hingibt, weil er sagt, ich will nicht lügen und betrügen bei wichtigen Dingen. Also es reicht schon bis in äußerste Dimensionen. Aber ich finde es ganz wichtig, wie Sie sagen, zunächst mal ist das unser normaler Alltag. Ich soll dort die Dinge so nehmen, wie sie sind und damit umgehen. Jetzt kann man sich fragen, warum? Natürlich kann man zunächst mal sagen, ich soll das, weil es das einzig Vernünftige ist. Es ist auch das Einfachste. Wenn wir uns alle darauf verlassen könnten, dass wir die Wahrheit sagten, sondern da könnten wir schon einfacher leben in vielen Dingen. Vor allen Dingen braucht man eben zum Lügen auch eine ganze Menge mehr Intelligenz, weil man dann so zusammenhängend denken muss. Deswegen sagt man auch, dumme Leute sollen lieber gleich bei der Wahrheit bleiben, aber eigentlich nicht bloß die. Dass man wirklich da drin bleibt und sagt, das vollziehe ich und da stehe ich drin. Also einerseits hat es diese Dimension des normalen Lebens, aber ich möchte schon sagen, der Kern der Freiheit ist von dort her das Gewissen, die Gewissenhaftigkeit. Es sind nicht die konkreten Normen, über die kann man diskutieren in der Gesellschaft, aber diese grundsätzliche Einstellung der Wahrheit, die ihr geben, das Gute soll sein, die Wahrheit soll sein. Und in diesem Sollen, so hat der Kant gesagt, in diesem Sollen allein zeigt sich Freiheit. Da, wo ich soll, nämlich, da entdecke ich, dass ich anders kann, nur nicht anders darf. In der Umgangssprache vermischen wir müssen und sollen. Sehr oft sagen die Leute müssen, wo sie meinen, ist ein scharfes Sollen. Hier für unser philosophisches Gespräch, finde ich, sollten wir das deutlich auseinanderhalten. Müssen heißt nicht anders können. Das deutlichste Beispiel, sterben. Das müssen wir alle. Sollen heißt, ich kann anders. Nur, ich darf nicht.
Also dann ist es kein Zwang zu sollen.
Es ist kein Zwang, sondern das ist überhaupt das, wo Freiheit auftaucht. Wenn ich... Fangen wir mal neu an. Also ich handle und brauche ja für mein Handeln, zum Beispiel für mein Reden, brauche ich Motive. Und ich glaube, dass es letztlich nur zwei Motivfelder gibt. Entweder ich rede so, wie ich rede, weil ich nicht anders kann, also weil ich so muss, und dann ist die Freiheit weg. Oder ich rede so, wie ich rede, weil ich glaube, nicht anders zu dürfen. Sodass es tatsächlich die Freiheit nur gibt, wo es das Sollen gibt. Ich wüsste nicht, wo sonst Freiheit sein sollte, außer in dieser Dimension des Sollens. Der große Schüler Kants, Fichte, hat das so formuliert. Er hat gesagt, das Sollen trägt die Freiheit auf der Stirn geschrieben.
Das müssen Sie mir erklären.
Ja, ne, wo das, was heißt das? Das Sollen trägt die Freiheit auf der Stirn geschrieben. Wo ein wirkliches Sollen ist, nicht ein Müssen. Da wird im Sollen erst deutlich, aha, ich kann anders. Deswegen soll man sich ja auch mehrfach überlegen, ob man jemandem mit dem Sollen kommt. Um einen Ausflug so in die Theologie zu machen, Paulus sagt dann, das Gesetz ist das Schlimme, weil es den Menschen auf die Sünde aufmerksam macht und ihn zur Sünde bringt. Wo kein Sollen ist, komme ich erstmal nicht auf die Idee, mich falsch zu verhalten, sondern lebe ich eben spontan, wie ich lebe. Erst wo das Sollen auftaucht, wird mir deutlich, aha, ich könnte ja auch anders. Nur, soll ich nicht oder darf ich nicht? Insofern ist tatsächlich Sollen der Punkt, wo Freiheit sichtbar wird. Auch das klingt nochmal verwunderlich, weil die Leute sonst denken, Freiheit heißt, wo ich in meinem Belieben stehe. Aber wo einer beliebig handelt, nach Einfällen, da meine ich, wenn man ihn auf die Couch legt, kriegt man raus, warum ihm das einfällt oder jenes. Ich glaube nicht, dass wir da wirklich frei sind. Sondern wirklich frei sind wir in der Situation, wo eine Anforderung an mich ergeht, eine Herausforderung. Und wo ich jetzt vor der Situation stehe, akzeptiere ich die? Sage ich ja? Tue ich, was ich soll? Oder sage ich nein? Und was mache ich, wenn ich nein sage? Woher nehme ich dann meine Motive? Da bleibt doch nur übrig irgendeine Angst, irgendeine Begierde, irgendeine Notwendigkeit. Und das hat, um nochmal Kant zu zitieren, Immanuel Kant, auf die Formel gebracht, ein freier Wille und ein Wille unter dem Sollen, das ist dasselbe. Entweder, wie ich vorhin schon gesagt habe, tue ich, was ich soll und dann bin ich frei, oder ich tue, wo ich gar nicht anders kann. Das heißt, wer Nein sagt zu dieser Aufforderung im Gewissen, der macht frei sich selbst unfrei.
Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, woher kommt das Sollen?
Darüber, das ist so ausführlich, da müssen wir tatsächlich bei einem der nächsten Gespräche eigens drüber reden. Zunächst mal läge mir daran zu sagen, jeder Mensch erfährt es. Und es wäre weg, wenn ich es zum Beispiel zurückführen würde auf die Imperative der Eltern. Natürlich haben die Eltern irgendwann zu uns gesagt, Mädchen sei anständig oder Bub lüg nicht. Aber irgendwann kommen wir in das Alter, wo wir sagen, sollen wir eigentlich tun, was die Eltern sagen? Stimmt das einfach so für sich? Dieses sogenannte Über-Ich, diese verinnerlichten Imperative der Eltern, das ist etwas, was unser Leben lang uns gängelt, aber nicht das, was ich mit Freiheit meine. Ich meine, wir hätten in der Freiheit gegen zweierlei zu kämpfen. Gegen das Es, um das so mit Freud auszudrücken, die Triebe, die Ängste, die Begierden. Und auf der anderen Seite gegen das Über-Ich. Wichtig ist, wir selbst zu werden. Und dieses Wir selbst zu werden, soll ja nicht ins eigene Belieben hinauslaufen, sondern das soll ja gerade bestimmt werden, und das versuchte ich deutlich zu machen, in diesem Hören auf dieses Du sollst, das sich zunächst mal in jedem von uns meldet und wo ich auch erstmal jeden darauf verpflichte. Es gibt Leute, die sagen, das sei religiös, das könne man nur vertreten, wenn man von Gott redet. Das möchte ich nicht sagen, denn ich bin nicht bereit, den Atheisten aus der sittlichen Verpflichtung zu entlassen. Jeder Mensch erfährt in sich, behaupte ich, diesen Punkt, du sollst der Wahrheit die Ehre geben, du sollst nicht lügen. Was man daran merkt, dass wenn wir lügen, wir uns selbst vor uns zu rechtfertigen versuchen. Man kann sagen, gut, an sich soll man nicht lügen, aber hier der andere verdient es nicht besser oder der ist gemein oder der macht von der Wahrheit falschen Gebrauch oder wie immer. Das heißt, wir bemühen uns, das zu rechtfertigen. Und das zeigt nochmal, dass wir an sich alle der Überzeugung sind, das soll nicht sein. Und auch der Bösewicht, der sagt, warum soll ich eigentlich anständig sein, der rührt sich, sobald man zu ihm unanständig ist. Wenigstens dann. Dann sagt er sich, das gehört sich nicht. Sag ich, na bitte, nur das habe ich ja hören wollen, dass man anständig sein soll. Einfach so, nicht damit wir besser leben können oder es gemütlicher oder netter haben, sondern im Gegenteil, wir sollen nicht anständig sein, damit wir ordentlich leben, sondern wir leben, um anständig zu sein.
Da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Sie sagen, wir leben, um anständig zu sein. Ich lebe, um anständig zu sein. Soll ich das oder will ich das? Muss ich das?
Ich glaube, dass kein Weg dabei daran vorbeiführt, zu sagen, wir sollen das. Viele Leute stört das. Es gibt moderne Ethiker, die sagen, der Mensch geht von seinem Wollen aus. Er will angenommen sein von den anderen Menschen und darum macht er sich ein Ich-Ideal. Ich glaube, dass das nicht so ist. Jeder in uns erfährt das so. Wir sollen es. Wir folgen hier einem Geheiß. Kant sagt Imperativ. Aber zugleich ist es ein Sollen, mit dem wir zutiefst einverstanden sind. Ich finde das besonders eindrücklich beim kleinen Kind, wo man sieht, wie unglücklich das ist, wenn es böse ist. Der Mensch will eigentlich gut sein. Es gelingt uns leider oft genug nicht. Aber eigentlich wollen wir gut sein. Das heißt, wir haben in uns mehrere Ebenen unseres Wollens. Wir haben Bedürfnisse, Strebungen und dann kommen uns andere dabei ins Gehege und dann steckt einerseits in uns der Drang drin, uns durchzusetzen und zu behaupten. Aber zugleich wollen wir bei all dem auch menschlich gut sein. Und zwar behaupte ich nicht bloß, um von den anderen anerkannt zu werden, sondern wir wirklich selber in uns, man sagt oft so, unser besseres Ich in uns, das will. Und dass wir das wollen, gibt uns nochmal ein neues Moment der Freiheit gegenüber unseren ersten Bedürfnissen. Vielleicht hilft dafür ein Beispiel, ich verdanke es einem Kollegen, du sagst, eine Kugel. Eine Kugel liegt erstmal am Boden und dann, natürlich, man kann sie hin und her rollen, aber für sich liegt sie dort und ruht. Wenn ich jetzt diese Kugel an einem Faden aufhänge unter der Decke, dann kann sie jetzt an diesem Faden schwingen in allen möglichen Figuren. Das heißt, dadurch, dass ich mich abhängig mache von einem höheren Bezugspunkt, bin ich frei auf der einen Ebene. So kann zum Beispiel ich frei sein gegenüber meinem Hungerbedürfnis aus übergeordneten Interessen. Jemand kann sagen, ich möchte abnehmen, ich will besser aussehen. Oder jemand tut das, weil er sich politisch engagiert und geht in den Hungerstreik. Oder jemand sagt, ich bin ein religiöser Mensch, ich faste im Blick jetzt auf Gott und Jesus Christus. Also dadurch, dass ich gebunden bin an eine höhere Instanz, an eine höhere Fragestellung, bin ich frei gegenüber Bedürfnissen auf einer Stufe drunter. Das ist schon eine besondere Sache. Jetzt könnte man sagen, aha, wenn die Bindung an was Höheres frei macht, hänge ich doch die Kugel am besten gleich an zwei Fäden auf. Schon ist die Möglichkeit, dass sie kreist, weg. Sie kann nur noch hin und her gehen. Und wenn ich sie an drei Fäden aufhänge, hängt sie genauso fest, wie wenn sie liegt. Dann kann sie nur noch schwingen um den Preis, dass man eine dieser Bindungen durchhängen lässt. Trotzdem kann man noch was machen. Ich kann nämlich in der Decke eine Kurve, einen Kreis schneiden und hänge jetzt dieses Stück Decke mit den drei Haken da drin, eine Decke höher im Stockwerk. Und jetzt kann die ganze Chose mit diesen Bewegungen schwingen. Ich kann jetzt Freiheit und Bindung frei miteinander verbinden, indem ich mich am höchsten Punkt festmache. Und um den geht's. Wenn man diskutiert und hat bestimmte Absichten, politische Absichten oder wie immer, muss man sehen, was sage ich, wie drücke ich mich aus, wie wickle ich den anderen ein. Wenn es mir nur um die Wahrheit geht, nur darum, von der Wahrheit Zeugnis zu geben und der Wahrheit die Ehre zu geben, dann kann ich alles sagen, was dahin gehört, Und ich kann, so hat es Thomas von Aquin formuliert, wer für die Wahrheit eintritt in einem Gespräch, kann niemals besiegt werden.
Wir haben gehört, dass der Mensch frei ist, aber dass nicht eine Freiheit ist, die wir so allgemein verstehen, im Sinne von alles geht, sondern dass der Mensch vom Guten angesprochen und im Gewissen beansprucht ist. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind mit Professor Splett. Professor Splett wird über die Leiblichkeit sprechen, nächste Woche um die gleiche Zeit bei EWTN.